Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Milton Erickson Gesellschaft für klinische Hypnose. Mein Name ist Raphael Kolic und in diesem Podcast interviewe ich für dich einige der erfahrensten Hypnotherapeutinnen und Therapeuten im deutschsprachigen Raum. Hier erfährst du einerseits mehr darüber, wie diese Therapeutinnen und Therapeuten geworden sind, wer sie sind, welche Entscheidungen, Momente und Personen besonders prägend für sie waren. Und andererseits erfährst du auch ganz generell mehr über Hypnotherapie und Psychotherapie. Heute zu Gast in der dritten Episode ist Dr. Albrecht Schmierer. Er ist Wegbereiter und Pionier der zahnärztlichen Hypnose in Deutschland, Gründer der Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche Hypnose, DGZH, und war deren Präsident von 1994 bis 2012. Dr. Schmierer hat eine große Zahl an Audio-CDs, Videos, Bücher und Fachartikel über Hypnose und Zahnmedizin veröffentlicht und hält außerdem zurzeit an mehreren Universitäten Vorlesungen über dasselbe Thema. Und an der Universität Tübingen hat er auch seit 15 Jahren einen Lehrauftrag inne. Diese Episode war sehr spannend für mich. Albrecht Schmierer teilt im Interview, wie er das erste Mal auf Hypnose gestoßen ist und warum er sich überhaupt mit Hypnose beschäftigt hat, obwohl er besonders am Anfang sehr skeptisch war. Und natürlich geht es dann auch darum, wie er Hypnose in seinem Alltag als Zahnarzt anwendet, wie sie ihn auch in seinem privaten Alltag unterstützt. Er teilt außerdem eine ganz konkrete Technik, die er nutzt, wenn er in einer stressigen Situation ist, um sich schnell wieder zu entspannen, um schnell wieder runterzukommen. Ja, und ohne dich da jetzt länger warten zu lassen, hier ist das Interview mit Dr. Albrecht Schmierer. Hallo Albrecht, willkommen zum Podcast.
Ja, gerne.
Du giltst ja als Wegbereiter der zahnärztlichen Hypnose und hast mit deiner Arbeit auch schon vieles bewirkt, du wurdest auch mehrmals ausgezeichnet. Also wenn ich von außen drauf schaue auf deine Arbeit, dann könnte man meinen, du hättest kaum etwas besser machen können. Gibt es vielleicht dennoch etwas, was du besonders am Anfang deiner Karriere vielleicht gemacht hast oder nicht gemacht hast, was du im Nachhinein bereust?
Also bereuen sollte man gar nichts, was man gemacht hat, weil das, was war, war. Und es ist blöd, wenn man sich ärgert über was, was vor 20, 30 Jahren passiert ist. Mhm. Aber speziell für die Gründung der DGZH war es ein turbulenter Anfang. Und wir haben diese Gesellschaft mit 7 Leuten gegründet. Und innerhalb von 10 Jahren hatten wir 1600 Mitglieder.
Wow.
Das hat sich also außerordentlich stark entwickelt. Viel mehr, als wir geahnt haben. Und im Nachhinein kann man natürlich sagen, man hätte das und jenes vielleicht anders machen können, besser machen können. Aber es war so, wie es war. Und mein Spruch meines Lebens ist, ich bereue nichts.
Super. Und wenn du jetzt an deine Studienzeit zurückdenkst oder sagen wir mal knapp nach deiner Studienzeit, als du dann, auch zu arbeiten begonnen hast, sozusagen richtig, und gibt es da vielleicht etwas, was du im Nachhinein anders gemacht hättest?
Mein Motiv, an die Universitäten zu gehen und Vorlesungen über Kommunikation und Hypnose zu halten, ist, weil ich das in meinem Studium außerordentlich vermisst habe. Man wird einfach auf die Menschheit losgelassen, soll seinen ersten Patienten einen Zahn aufbohren und füllen und hat gar nichts gelernt, wie mache ich denn das in der Kommunikation. Und mein allererster Patient im Studium, war Psychologiestudent und er sagte so, du wirst also Zahnarzt werden, du musst Jansadist sein. Hm. Das war mein Einstieg in die Zahnbehandlung und das hat natürlich schon seinen Nachhall gehabt und vielleicht hat mich das motiviert zu gucken, wie kann ich möglichst gut kommunizieren und wie kann ich Angst und Stress aus der ganzen Geschichte rausnehmen.
Und war das vielleicht auch so einer der ersten Momente oder du bist ja dann später auf Hypnose gestoßen und ja. Nutzt Hypnose in der Zahnmedizin?
Ja.
Und war das vielleicht auch so einer der ersten Momente, der den Boden bereitet hat für deine spätere Arbeit mit Hypnose und Zahnmedizin?
Also aus heutiger Sicht denke ich, das war ein ganz entscheidender Satz. Da bin ich diesen Psychologen auch dankbar dafür, weil das einfach gleich von Beginn an aufmerksam gemacht hat, dass das, was Zahnärzte tun, negativ besetzt ist, angstbesetzt ist. Aber auf der anderen Seite weiß man genau, wenn ich da nicht hingehe, dann wird es nur schlimmer. Also geht immerhin 90% der Bevölkerung dahin. Mhm. Und das Thema Hypnose in der Zahnmedizin bezieht sich überwiegend auf Angstabbau. Mhm. Ich habe zunächst überhaupt nicht vorgehabt, Hypnose zu machen. Ich war überzeugter Schulmediziner, war 5 Jahre in Tübingen an der Universität, habe da Vorklinik geleitet und wollte mich habilitieren über Kiefergelenk und Bruxismus und solche Sachen. Habe dann aber nach 5 Jahren die Uni doch wieder verlassen, weil ich gemerkt habe, ich brauche mehr Freiheit. Mhm. Und ich war schon in meiner eigenen Praxis, als dann von meiner Tätigkeit in Tübingen ein paar Patienten, so etwa 100 mir nachgereist sind nach Stuttgart wegen ihrer Beschwerden mit Kopfweh, Verspannung, Kopf-, Hals-, Nackenbereich. Und da gab es in der Zahnmedizin Möglichkeiten zu helfen und bei einem ganz kleinen Prozentsatz von Patienten hat die ganze Zahnmedizin rauf und runter nichts geholfen. Das waren Menschen, die einfach so intensiv mit den Zähnen geknirscht haben, ganz tags, ganz nachts, dass sie dauernd Schmerzen hatten. Und wir haben uns damals als junge, begeisterte Zahnärzte sehr, sehr reingeschmissen, diesen Menschen helfen zu können. Und es gibt da halt so einen kleinen Prozentsatz, wo die ganze Zahnmedizin nichts hilft. Und da habe ich meine Schwester, die ist Psychiaterin, gefragt, was mache ich denn mit den Leuten, die das einfach nicht abstellen können, das dauernd mit den Zähnen reiben und dadurch Schmerzen erzeugen. Und die sagte, du als Zahnarzt, lerne Hypnose, alles andere ist zu aufwendig für dich, da hast du gar keine Zeit dafür, Psychotherapie zu machen. Und letztendlich brauchst du Psychotherapie in so einem Fall. Und war ich zunächst empört, dass ich Hypnose lernen soll als Schulmediziner. Aber einer dieser Patienten hat mich dann bedroht. Er sagt, ich gehe jetzt zum Anwalt, ich habe immer noch meine Schmerzen. Und dann habe ich zähneknirschend meinen ersten Hypnosekurs absolviert, so mit der Einstellung, ich bin Wissenschaftler. Ich lasse mich nicht hypnotisieren. Und kam dann, stieß auf eine amerikanische Referentin, Deborah Ross, und die hat mich mit einer Blickfixationstechnik in kurzer Zeit völlig hypnotisiert. Ich saß da, konnte nicht mehr reden, konnte die Augen nicht öffnen und das war schon ein sehr beeindruckendes Schlüsselerlebnis zu Beginn. Und dann dachte ich, da muss schon was dran sein. Und dann kam dieser Patient, der mich bedroht hatte, mit Anwalt wieder. Und ich habe ihm gesagt, wie wäre es denn, wenn wir heute statt bohren und Abdrücke nehmen und umschleifen, wenn wir mal Hypnose machen. Und da war er sehr begeistert davon. weil er hatte sehr viele Zahnbehandlungen hinter sich. Und ich habe mit ihm Hypnose gemacht und von da an war das Problem so stark reduziert, dass er dann als ganz normaler Patient geblieben ist. Und das hat mich halt sehr beeindruckt, wie man einen Problemfall, wo man gar nicht weiß, wie man es lösen kann, dann mit einer Hypnosesitzung in einen so ruhigen, ausgeglichenen Zustand bringt, dass die ganze Stressreaktion über Knirschen so stark nachgelassen hat, dass die Beschwerden weg sind. Und diese Erfahrung, dass ich einem Menschen habe helfen können über Hypnose, die hat mich dann motiviert, mich da ganz gründlich auszubilden. Und ich war bei allen Seminaren und Kongressen, die es im Bereich der Hypnose gibt, seit über 35 Jahren und habe da sehr viel dazugelernt.
Das heißt, eins der Erlebnisse, das dich da sozusagen sofort fasziniert und überzeugt hat von Hypnose, das war erstens mal dein eigenes Erlebnis in deinem ganz ersten Seminar, als du hypnotisiert wurdest. Und dann kurz drauf sozusagen hast du das auch angewandt und da hat es auch super funktioniert und da war dann deine Neugier geweckt und du hast begonnen, dich da so richtig intensiv damit auseinanderzusetzen mit Hypnose.
Genau.
Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe von dir ein Interview gefunden, 1997. Und da meintest du, und du hast ja heute auch schon erwähnt, dass innerhalb von wenigen Jahren wart ihr von 8 Leuten auf 1600 Leuten in der DGZH. Und 1997 hast du im Interview erwähnt, dass du erwartest, dass in einigen Jahren wohl ein Drittel aller deutschen Zahnärzte in Hypnose bewandert sein werden. Hat sich die Hypnose in der Zahnmedizin in den letzten 20 Jahren so entwickelt, wie du das angenommen hast?
Also dieses Ziel, ein Drittel haben wir, das bin ja nicht ich, das ist ja die ganzen Trainer in der DGZH, der Vorstand und so weiter. Mhm. Dieses Ziel, ein Drittel der Zahnärzte in Hypnose auszubilden, haben wir nicht erreicht. Aber was wir erreicht haben, ist, dass in der Zahnmedizin mehrheitlich bekannt ist, ja, es gibt Hypnose und das ist auch kein Hokuspokus, sondern das ist was ganz Vernünftiges. Ich habe über 5000 Kollegen und Kolleginnen in Hypnose ausgebildet in diesen über 35 Jahren. Und das ist schon eine stattliche Zahl. Allerdings haben wir 80.000 Zahnärzte und dann ist es nicht so ein hoher Prozentsatz, wie ich mir es damals vorgestellt hatte. Und es liegt nicht daran, dass die Kollegen, die die Ausbildung gemacht haben, das blöd fanden. Die meisten haben es sehr genossen, diese Ausbildung, und auch weiterempfohlen. Das Problem ist, dass die Situation in der Zahnmedizin sich verändert hat, dass die Kollegen viel mehr kämpfen müssen, dass es ihnen gut geht, oder viele schaffen es auch nicht, dass es ihnen wirklich gut geht. Und wenn man damit beschäftigt ist, wie komme ich über die Runden, wie kann ich genug verdienen, dass ich überhaupt halbwegs vernünftig leben kann, dann geht man auf Seminare, wo man Dinge lernt, die man unmittelbar umsetzen kann, zum Beispiel Implantologie. Damit kann man Geld verdienen und deshalb machen die Zahnärzte jetzt Curricula, die so unmittelbar Geld verdienen, verbessern. Und weniger Seminare, wo es um Psychologie geht, wo es um bessere Eigenwahrnehmung geht. Es hat sich ja auch total verändert. Wir haben inzwischen 80% Studentinnen in der Zahnmedizin und die Männer haben sich auf andere Berufe jetzt verlagert, weil sich's rumgesprochen hat, dass man nicht mehr automatisch reich wird, wenn man Zahnmedizin studiert. Da gab es schon sehr große Veränderungen und trotzdem, ich finde es sehr positiv. Und für Frauen ist es ein idealer Beruf, weil man auch Teilzeit arbeiten kann, weil man auch mal pausieren kann und dann trotzdem wieder im Beruf reingehen. Und insgesamt sehe ich diese Entwicklung sehr positiv. Es gibt viele Länder, wo überwiegend Zahnärztinnen da sind, zum Beispiel in In Russland gibt es überwiegend Zahnärztinnen und auch in manchen asiatischen Ländern. Und Frauen haben von sich aus mehr das Bedürfnis, auf der psychologischen Ebene zu verstehen, was sie tun, fühlen sich besser ein. Und das ist für jeden Zahnarzt und Zahnärztin ein wichtiger Prozess, zu lernen, ich darf meinen Beruf ausüben, weil der den Menschen hilft, auch wenn das angstbesetzt ist. Und deshalb ist die Motivation, Hypnose zu lernen und positiv zu kommunizieren, sicher wieder am Wachsen, dadurch, dass jetzt eben mehr Frauenzahnmedizin studieren.
Wie viele Zahnärztinnen und Zahnärzte würdest du sagen, sind derzeit in Hypnose ausgebildet?
Also ausgebildet sind etwa 5.000. Praktisch anwenden tun es, schätze ich mal, so um 1.500 rum. Also nicht mehr so viele. Die Begeisterung hat etwas nachgelassen, weil die Zeiten etwas kritischer geworden sind. Und nach wie vor ist das Thema Zeit natürlich ein Faktor. Wenn ich nur gelegentlich eine Hypnose mache als Zahnarzt, dann komme ich nicht auf diese Schnelligkeit, die es eigentlich braucht, um das routiniert im Alltag einzusetzen. Ziel von unserer Ausbildung ist auch nicht, dass jeder Zahnarzt jeden Tag hypnotisiert, sondern dass er die Strukturen von zielgerichteter Kommunikation lernt. Und das bestätigen die Teilnehmer der Seminare, dass sie danach ganz anders kommunizieren. Das ist auch eine Motivation von mir, wenn ich Vorlesungen mache. Ich erzähle den Studenten erstmal, wie sie lernen sollen oder können, damit sie effizient lernen. Ja? Also manche schaffen Nächte durch, um sich vorzubereiten. Das ist eigentlich schade um die Zeit und um die verpuffte Energie. Man muss 50 Minuten konzentriert lernen und dann 10 Minuten Löcher in die Luft starren, ohne Handy, vielleicht ein bisschen rumlaufen, um dem Arbeitsspeicher Zeit zu geben, dass er das Gelernte auf die Festplatte bringt. Solche ganz einfachen Tipps oder auch wie verhalte ich mich in der Prüfung, wenn ich Angst vor dem Prüfer habe? Ja? Wie kann ich mehr Selbstbewusstsein finden als junger Mensch, der doch in dem Alter häufig von großen Selbstzweifeln geprägt ist, gepeinigt ist? Und was kann ich tun, dass es mir in jungen Jahren schon besser geht, dass ich klarer meine Ziele erkenne, dass ich mir bewusst werde, was will ich eigentlich? Ich habe im Laufe meiner Studentenzeit selber eine Gestalttherapie-Ausbildung gemacht, über 8 Jahre, und habe dadurch erfahren, wie wichtig das ist, an sich selber zu arbeiten und die Dinge der Vergangenheit durchzugehen und klarer zu werden, was will ich denn eigentlich in meinem Leben?
Was ist da deine bevorzugte Strategie? Also wie arbeitest du an dir selbst? Sitzt du dich dahin hin und wieder oder hast du da ein Ritual oder wie sieht das aus bei dir?
Ich bin 70 und relativ gesund und habe auch ziemlich viel Energie und Freude am Leben. Und mit das Wichtigste ist, Pausen machen. Die Menschen tendieren bei uns in unserer Kultur dazu, dass sie sich dauernd die Peitsche geben oder im Hamsterrad rennen. Und wenn man dreimal am Tag aus dem Hamsterrad aussteigt und eine Pause macht, dann bleibt man gesund. Es ist so banal, aber keiner macht's. Die meisten Leute sagen, ja, ich habe die Zeit nicht. Oder ich arbeite im Großraumbüro. Ich kann nicht dreimal am Tag da Pause machen. Und da sage ich ja, wie machen es denn die Raucher? Es gibt ja noch ein paar, die gehen raus und rauchen. dann haben sie ihre Pause. Ja? Und man darf als Nichtraucher auch sich erlauben, Pausen zu machen. Sich einfach kurz für 5 Minuten zurückziehen, durchatmen, möglichst wenig denken, und wenn der Kopf so rattert, dass er denken muss, dann muss man den Kopf ganz strukturiert denken lassen. Also wir schlagen in der Vorlesung, sage ich denen immer, das, was ihr mitnehmen könnt, ist eine Methode zur Selbsthypnose, ein sich runterfahren über die sogenannte Drei-Worte-Technik. Das ist nicht von mir, das ist von Patrick Prior, aber die funktioniert hervorragend, und es geht auch mit größeren Gruppen oder auch für die eigene Pause, die ich brauche und wo es halt wichtig ist, dass in dieser kurzen Zeit in meinem Gehirn wieder Ausgleich stattfindet, dass ich runterkomme aus meinem Stress. Und es geht so, dass ich mir eine Situation aus meinem Leben raussuche, wo ich mich total wohlgefühlt habe, wo es mir gut ging, sodass, wenn ich an die Situation mich erinnere, so ein Schmunzeln im Gesicht ist und ich automatisch mich gut fühle. Und wenn ich so eine gute Situation gefunden habe, finde ich 3 Schlagworte für die gute Situation, zum Beispiel Sonne, Sand und Meer. Und in dieser kleinen Pause sage ich meinem Gehirn, ich denke jetzt für die nächsten Minuten nur noch Sonne, Sand und Meer. Und dann gehe ich dahin, Erlebnis, wie wenn es gerade stattfinden würde. Das ist das Wichtigste, dass ich das im Hier und Jetzt erlebe, weil dann kommen auch die ganzen guten Gefühle wieder, die dazugehören. Und insofern ist es eine nette kleine Technik, die wir in unserer Praxis jedem Neupatienten anbieten. Das geht 2-3 Minuten, und dann ist es tatsächlich so, dass sich die Atmung verändert, dass sich die Laune verändert, dass sich die Muskelanspannung nachlässt. Das sind ganz einfache kleine Sachen, die da schon sehr hilfreich sind. Und das kann ein Student zwischen 2 Vorlesungen, statt dass er ans Handy geht und über irgendwelche Skandale redet, kann er sich auch mal kurz zurückziehen, den anderen Rücken zudrehen und gucken, wo ist es in meinem Leben mir mal richtig gut gegangen, und in diese Erinnerung einsteigen. Und danach bist du sehr viel besser drauf. Und dann ist die Aufmerksamkeit auch wieder da, dann ist die Konzentrationsfähigkeit wieder da. Und das ist was in der immer hektischeren Zeit heute leider sehr vernachlässigt wird. Das dauernd Input haben heißt, ich mache mich blöd auf Dauer.
Und darum ist deine Empfehlung, so zumindest 3 Pausen am Tag, 3-mal aussteigen. Und eine Möglichkeit ist diese 3-Worte-Technik. Ja. Und was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der das 3-mal am Tag machen will? Ist es dann auch gut, die 3-Worte-Technik zu machen? Ich habe das jetzt irgendwie so verstanden, die 3-Worte-Technik, das eignet sich besonders, wenn es gerade besonders stressig ist oder wenn ich gerade angespannt bin, weil in Zukunft, also ich schreibe gerade eine Prüfung oder ich habe ein Jobinterview. Wenn du jetzt 3-mal am Tag eine Pause machst, wie sieht das bei dir konkret aus?
Also da bin ich vielleicht ein bisschen verrückt. Ich habe mein schönes Erlebnis mal gehabt vor über 40 Jahren, und das habe ich so oft für mich benutzt als positive Erinnerung, dass das so automatisiert ist, dass nach 5 Sekunden bin ich dort und komme in diesen guten Zustand.
Ach, Wahnsinn.
So eine Übung ganz lange Jahre immer wieder macht, dann ist es wie ein Schalter umlegen. Dadurch kann ich sehr schnell in einen guten Zustand bringen, und das ist im Leben manchmal ziemlich gut.
Auch jetzt,
wenn man Beziehungsspannungen hat und merkt, jetzt schaukelt sich's auf, dann ist es gut, wenn man vorher verabredet hat, wenn wir merken, wir werden jetzt fies zueinander, dann müssen wir einfach kurz körperlich, also in ein anderes Zimmer gehen, kurz jeder für sich sein, dann kurz so eine Übung machen, wie komme ich zu mir selber? Das geht natürlich auch über Yoga, Meditation und so weiter. Ich mag die Selbsthypnose, weil da kann ich mir was vorstellen. Das ist leichter, wie das Gehirn zu entleeren. Das braucht mehr Zeit, mehr Konzentration. Und man kann natürlich auch autogenes Training machen, was nichts anderes wie Selbsthypnose ist. Wenn man das gelernt hat, ist es genauso wunderbar, das zu machen. Wichtig ist einfach die Tatsache, dass ich mich rausziehe aus einer verkrampften Situation. Und dann kann ich nach dieser kleinen 5-Minuten-Pause auch wieder zurück zu meinem Partner und dann ist die nötige Unterbrechung des Aufschaukelns getan und dann kann man auch wieder, am besten indem man Körperkontakt aufnimmt, weiter diskutieren, ohne die Verletzungen wieder sich aufschaukeln zu lassen.
Weil Körperkontakt entspannt auch und aktiviert so den Parasympathikus. Ach, und als du es gerade erwähnt hattest, als du erwähnt hattest, das mit den drei Wörtern und dass das bei dir ein bisschen verrückt ist und dass du seit wie vielen Jahren, 40 Jahren, diese positive Situation hast, ist mir gerade eingefallen. Ich habe auch so ein, seit einem Jahr erst, so ein Lied. Und immer wenn ich gerade Entspannung brauche oder wenn ich mich motivieren will oder wenn ich in eine angespannte Situation reingehe, am Anfang habe ich mir das trainiert. Ich habe immer das Lied angehört und habe mich so ein bisschen gepusht, also Selbstbewusstsein, so Raum eingenommen etc., laut gesprochen. Und jetzt jedes Mal, bevor ich in eine Situation reingehe, die ein bisschen angespannt ist, kommt das Lied ganz automatisch und ich summe das so vor mich hin und plötzlich bemerke ich, oh, ich summe gerade das Lied und bringe mich irgendwie so automatisch jetzt in einen förderlichen Zustand, in dem ich ganz konzentriert sein kann, ganz präsent sein kann. Das finde ich, das ist vielleicht so, das wäre mein Ritual oder das sind meine nicht drei Wörter, aber meine Melodie, die mich da begleitet, mit der ich Pause mache. Und
schöner. Weil das kann man ja ganz leicht konditionieren, indem man das Lied immer wieder hört.
Ja, genau.
Sich selber programmiert, etwas verankert. Viele Menschen gehen laufen, um sich in einen guten Zustand zu bringen, aber das kannst halt zwischen zwei Vorlesungen schlecht realisieren, aber du kannst dir vorstellen, zu laufen.
Und dann in dieses Runner's High zu kommen.
Wenn man gerne laufen geht, dann reicht es auch, dass ich kurz mich nach innen zurückziehe, das kann ich auch mit offenen Augen und mir vorstellen, meine Lieblingslaufstrecke und wie es sich anfühlt, wenn ich richtig in meiner Lauftrance bin. Dann kann ich das auch für mich abrufen. Und es gibt ganz viele Wege, da hinzukommen. Wichtig ist, dass jeder Mensch sowas für sich selber findet, was zu ihm individuell passt. Und das ist auch praktisch die Strategie in unserer Ausbildung oder bei Vorlesungen, Vorträgen, den Menschen zu zeigen, dass Hypnose nicht etwas ist, wo ich jemand anders aufdrücke, sondern Hypnose ist das Angebot für Selbsthilfe. Ich zeige einfach Möglichkeiten auf, wie ein Mensch was für sich selber tun kann, dass es ihm besser geht. Und er kann das annehmen oder auch verwerfen, wenn es ihm nichts taugt. Ja, und ich denke, die Hypnose ist eine der ältesten Heilmethoden, die es überhaupt gibt, wenn nicht überhaupt die älteste. Und es ist gut, wenn man sich auf die Dinge besinnt, die schon seit zigtausend Jahren funktionieren. Deshalb habe ich mich auch sehr für Schamanismus interessiert und mal geguckt, wie funktioniert eigentlich Schamanismus. Das ist das Schöne an der Hypnose, dass es so ein bisschen die Scheuklappen weitet, dass man ein bisschen über den gelernten Schulmedizinrand rausguckt und einfach neugierig ist, was denn eigentlich schon seit sehr langer Zeit gut funktioniert hat und den Menschen geholfen hat.
Ich habe auch mal irgend so einen Spruch gehört, ich kann ihn jetzt nur paraphrasieren, aber alles, was ein paar tausend Jahre alt ist, also vielleicht jetzt nicht Philosophien oder Ideologien, aber so Techniken, auf die kann man sich in der Regel, die haben irgendwie, da ist was dran.
Absolut.
Und da gehört Hypnose dann auch sicher dazu, wie vielleicht auch Meditation oder bestimmte Körperübungen und so weiter.
Ja, ja.
Und ganz am Anfang hatten wir ja die Frage, so was hättest du vielleicht anders gemacht oder nicht gemacht, wenn du nochmal zurückblickst. Wenn du jetzt so an den Anfang deiner Karriere zurückblickst und gibt es da etwas, auf was du besonders stolz bist, was du da gemacht hast oder eine Entscheidung, die du getroffen hast?
Ich bin stolz auf das, was sich entwickelt hat, aber ich bin kein Anhänger der Zielplanung. Also ich habe nicht das Ziel gehabt, ich werde zahnmedizinische Hypnose in Deutschland ausbreiten. Das hat sich im Laufe der Zeit ereignet einfach. Ich war einfach total begeistert. Die erste Truppe, die gemeinsam angefangen hat mit der zahnmedizinischen Hypnose, es waren alles Hypnose-Freaks, ganz unterschiedlicher Charakterstruktur, wobei wir alle mehr oder minder Bauchmenschen sind, also stark empathisch, gefühlsbetont. Mhm. Und ich denke, ich bin stolz drauf, was sich da entwickelt hat, aber ich reklamiere das jetzt nicht für mich als Person, sondern ich bin stolz, dass diese Idee, dass man über Trance und Hypnose Heilung bewirken kann, dass die sich mehr und mehr verbreitet, dass es jetzt so langsam auch in der Medizin attraktiv wird.
Wenn jetzt eine der Zuhörerinnen oder Zuhörer sich für Hypnose und Zahnmedizin interessiert, welches Buch empfiehlst du da?
Es gibt das Buch, das ich mal geschrieben habe und das in einer überarbeiteten Auflage vorliegt bei Quintessenz. Da ist wirklich alles drin, was zahnärztliche Hypnose und NLP und Kinderbehandlung anbetrifft. Das ist Schmierer und Schütz, Quintessenz zahnärztliche Hypnose.
Mhm. Zahnärztliche Hypnose. Und das richtet sich jetzt an Leute, die zum Beispiel Ängste haben und zum Zahnarzt gehen wollen, oder das richtet sich an Zahnärzte, Ärztinnen an Leute, und
die zahnärztliche Hypnose lernen wollen.
Verstehe.
Mhm. Ein Buch für Patienten habe ich auch mit Gerhard Schütz zusammen geschrieben. Ich brauche da immer jemanden, der mir in den Hintern tritt und sagt, du wolltest doch bis dahin das fertig haben, und das kann der Gerhard hervorragend. Wir haben für Patienten ein Buch bei Karl Auer Verlag, beim Zahnarzt, wie heißt es noch, beim Zahnarzt ohne Angst oder so ähnlich.
Entspannt zum Zahnarzt?
Ja, entspannt zum Zahnarzt, genau. Keine negativen.
Ich will.
Das ist also ein Buch, was gut funktioniert. Leider wissen die Angstpatienten nichts über dieses Buch. Also bei in der Praxis zeige ich das Buch immer und dann sagen die, ja, warum habe ich das Buch nicht? Warum gibt es da keine Fernsehwerbung dafür? Ja, dann sage ich, das ist halt nicht für einen Karl-Auer Verlag machbar, das so breitflächig zu bewerben. Und man hofft halt, dass im Laufe der Zeit sich das rumspricht, dass das wirklich hilfreich ist. Also die Menschen, die sich mit dem Buch vorbereiten, die gehen dann zum Zahnarzt und können auch mit ihm anders kommunizieren. Da haben wir viel reingeschrieben, wie rede ich mit dem Zahnarzt, der meine Ängste nicht respektiert, der versucht, das zu übergehen mit flapsigen Bemerkungen. Was mache ich, dass der Zahnarzt mich ernst nimmt mit dem, wie es mir geht? Das ist ein wichtiger Teil von dem Buch.
Super. Und ich werde auch beide Bücher unter diesem Podcast verlinken. Das heißt, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die da Interesse haben, entweder aus Patientinnen- oder Patientensicht oder aus professioneller Sicht, die können sich da gleich informieren. Und vielleicht kommt ja dann mal jemand in deine Praxis und hat schon davon gehört und es gelesen.
Ja, vor allem die Therapeuten, wo die Menschen mit Zahnbehandlungsangst oder Phobie hingehen, die sollten das Buch kennen. Ja. Weil es ist hilfreich, ja. Parallel zur Therapie.
Also wenn bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auch jemand dabei ist, der jemanden kennt, der Angst vor dem Zahnarzt hat oder Phobien hat, dann dieses Buch weiterempfehlen. Als abschließende Frage vielleicht noch, gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, du aber beantworten möchtest, Albrecht?
Was ich sagen möchte, es gibt keine Angst vor dem Zahnarzt, sondern vor der Zahnbehandlung.
Also ah ja, wichtig, dass das ist eine wichtige Unterscheidung.
Zahnbehandlungsangst, weil die meisten, wenn so Befragungen sind, sagen ja, mein Zahnarzt ist ganz toll, der ist die Ausnahme, aber die Zahnärzte sind Horror. Ja, also wenn man eine Beziehung aufgebaut hat zu einem Zahnarzt, dann ist der die Ausnahme. Und das ist auch schön, weil das bestätigt, dass es letztendlich auf Beziehung ankommt. Und Hypnose ist nichts anderes wie eine spezielle Art, Beziehung schnell und konstruktiv aufzubauen.
Somit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest dir einiges daraus mitnehmen. Und wenn das der Fall war, dann freue ich mich über eine Bewertung, die du zum Beispiel auf iTunes hinterlassen kannst oder einer anderen Podcast-Plattform. Und ich freue mich auch, wenn du dich dazu entscheidest, wieder in den Podcast der Milton Erickson Gesellschaft für klinische Hypnose reinzuhören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Raphael.